Friede, ja Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da sein wird in Ewigkeit. Amen. Was für ein frommer Ruf am Anfang der Predigt, immer wieder und immer wieder neu. Friede möge sein. Und gerade noch war doch das Fest des Friedens, der Jubel über das, was geschehen ist in Bethlehem, dass er da ist, der Friedefürst, der alles anders macht, der alles neu macht, der, auf den wir hoffen dürfen, dem wir vertrauen dürfen, der von Anfang war und bleibt. Und doch rufen wir Sonntag für Sonntag und zwischendrin immer wieder: Frieden, Frieden möge sein, denn er ist noch nicht. Das eine in das andere verwoben, der Anfang im Anfang, in dem wir alle sind, immer wieder neu auch das andere, kaum, dass wir hier hinausgehen, aber auch mit dem, was wir hier hineinbringen. Friede ist und bleibt eine Realität und ein frommer Wunsch. Beides ineinander. Und je weiter wir uns von Weihnachten entfernen, desto mehr braucht es die Erinnerung, dass es eben nicht nur ein frommer Wunsch ist, dass es etwas zu tun hat mit einer Welt, die anders geworden ist, mit Weihnachten. Und man muss gar nicht so weit weggehen von Weihnachten. Die Evangelien, Matthäus vor allen Dingen, hat das andere ganz dicht an Weihnachten herangerückt. Das Frieden als Hoffnung und als Wagnis und als eben nur brüchige, vorscheinende Möglichkeit einer neuen Realität. Er erzählt, wie die Weisen aus dem Morgenland dem Stern folgen, wie sie zu Herodes kommen und ihn fragen: Wo ist denn der neue König? Wir haben gehört, dass er geboren ist. Und Herodes ihnen sagt: Ich weiß es nicht genau, aber wenn ihr ihn findet, dann sagt mir doch Bescheid, dass ich ihn auch anbeten kann und ihn zu meinem Nachfolger ernennen kann. Und wie sie dann hingehen, die drei, zu der Krippe, so die Verbindung des Bildes zum Lukasevangelium, anbeten und weiterziehen, aber bei sich doch schon denken, das könnte vielleicht gar nicht so gut ausgehen, wenn wir jetzt zurück zu Herodes gehen. Und tatsächlich, ich lese Ihnen den Predigttext. Als sie, und es sind die drei Weisen, hinweggezogen waren, nicht direkt zu Herodes, gar nicht mehr zu Herodes, lieber nach Hause, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu versuchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun aber sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. So wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rachel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Soweit der Predigttext aus dem Matthäusevangelium für den heutigen Sonntag. Der Kindermord des Herodes. Ein schreckliches Bild, unmittelbar nach der wunderbaren Weihnachtsgeschichte. Jäh reißt die Realität wieder hinein in die Heilsgeschichte, die wir uns so fröhlich singend gegenseitig kundgetan haben. Der Kindermord des Herodes. Wie historisch er ist, eher unwahrscheinlich in dieser Art. Aber zuzutrauen, das wussten die Leute damals, auch 90 Jahre, nachdem das Ganze geschehen war, als Matthäus sein Evangelium geschrieben hat. Zuzutrauen war diesem Herodes einiges. Aus seiner eigenen Familie hatte er Menschen töten lassen. Kinder seiner eigenen zum Teil. So ist es überliefert, und zwar historisch überliefert. Was immer ihn bedroht hat in seiner Macht, was immer ihn bedroht hat in seinem Königtum, das hat er, wie man heute sagen würde, weggebissen, ohne Rücksicht auf die Art und Weise. Nun stellt man sich Herodes, so wie es beschrieben ist, als einen brutalen, als einen bösen Menschen vor. Und doch relativiert sich auch das, wenn man ihn genauer anschaut. Wenn man die Situation, in der er König war, genauer anschaut. Das ganze Gebiet gehörte zum Römischen Reich. Und die Römer organisierten ihre Herrschaft so, dass sie da, wo Völker ihre eigene kulturelle Tradition hatten, gerne auf Menschen zurückgriffen, die in diesem Volk schon eine Legitimation hatten. Also zum Beispiel im israelischen Gebiet Menschen, die aus einer Herkunft kamen, die sie irgendwie in die Königsgeschichte oder die Herrschaftsgeschichte Israels eintragen ließen. Die machten sie dann selber zu Königen. Die Römer setzten also Könige ein, die auch nach dem Recht der Region Könige gewesen wären. Und sagten ihnen, da waren die ziemlich entspannt: Das Einzige, was wir von dir wollen, ist, dass es keine Aufstände gibt, dass Ruhe gehalten wird, dass Rom als Rom anerkannt wird, zumindest formal, inhaltlich war es gar nicht so dramatisch, und dass unsere Abgaben bei uns landen. Die setzen wir fest. Alles, was darüber hinausgeht, kannst du vor Ort behalten und kannst damit deine Herrschaft festigen auf diese oder jene Weise. Und Herodes in der Tradition eines Königsgeschlechtes in Israel und Juda wurde auf diese Weise als König eingesetzt. Mit vielen Privilegien, aber mit einer Kernaufgabe. Die Kernaufgabe hieß, du sorgst dafür, dass in deinem Land Ruhe ist. Und die Folge, wenn es nicht Ruhe ist, heißt nicht etwa, dass du als König nicht mehr König bist. Das heißt es auch. Die Folge, wenn in dieser Region nicht Ruhe ist, heißt, dass wir unsere Truppen schicken. Und dass wir nichts von dem, was im Moment noch kulturelle Identität, nichts von dem, was im Moment noch religiöse Selbstbestimmung, nichts von dem, was im Moment noch eigenes bürgerrechtliches Zusammenhalten gilt, nichts von dem übrig lassen. Wir werden keinen Stein auf dem anderen lassen, wenn du nicht dafür sorgst, dass dort Frieden ist. Da verbinden sich zwei Dinge bei Herodes. Das eine völlig selbstverständlich, er ist König und will König bleiben. Er will seine Privilegien behalten, er will seine Rolle behalten. Auf der anderen Seite wagen wir mal die These, er ist vielleicht sogar ein verantwortungsvoller König in Hinsicht auf das Ganze seines Volkes. Und er hat ständig, das Volk Israel ist ziemlich ein, sagen wir mal, leicht chaotisches Volk. Er hat ständig damit zu tun, dass irgendjemand zum Beispiel in der Priesterschaft ihm erklärt, dass er nicht legitimiert sei, dass irgendein Großvater von ihm gar nicht jüdischer Herkunft sei. Er hat ständig damit zu tun, dass irgendwo im Land irgendwelche Menschen sagen, du bist zu sanft und zu zurückhaltend gegenüber der Herrschaft der Besatzer. Du müsstest einen Aufstand organisieren, mit Gottes Hilfe würden wir gewinnen. Er ist ständig damit konfrontiert, dass Menschen aus seiner eigenen Familie, und Familie heißt ein riesiges Ensemble einer Elite, seinen Thron haben will, denn Bruder des Königs zu sein ist zwar schön, aber König zu sein ist schöner. Und er ist ständig, auch das zusätzlich, damit konfrontiert, dass irgendwo in diesem kleinen Land jemand aufsteht und sagt, übrigens, ich bin der Messias. Ich habe von Gott die Botschaft bekommen, dass ich dieses Volk jetzt in eine wunderbare Zukunft führen kann. Also Herodes hat auf dem Ofen seines Königtums einen brodelnden Kessel. Und Herodes weiß, was passiert, wenn dieser Kessel überkocht. Und er tut alles. Und da muss man sagen, restlos alles, damit das nicht passiert. Das relativiert nichts, was ich hier erzähle. Herodes ist verantwortlich für brutale Dinge. Ob tatsächlich der Kindermord in Bethlehem und rundherum so stattgefunden hat, lässt sich mit anderen historischen Quellen nicht nachweisen. Aber zuzutrauen wäre ihm auch das. Er tut alles, damit dieser Topf nicht überkocht, damit die Römer keinen Anlass haben, ihn zu vertreiben und das Land in Schutt und Asche zu legen. Herodes ist nicht so weit weg. Wir erleben überall und immer wieder, dass übergeordnete Ziele, dass übergeordnete Sicherheit, Ordnung gewährleistet werden sollen und man dafür das in Kauf nimmt, nun, was man beim Militär gelernt hat, was Kollateralschäden heißt. Das notwendige, kleinere Übel zu akzeptieren. Und auch wenn das notwendige, kleinere Übel zum Beispiel jetzt im nördlichen Afrika Millionen von fliehenden Menschen bedeutet, zerstörte Städte, all dies, was wir in den Nachrichten und allenthalben wahrnehmen, mitbekommen, was zu uns kommt durch Menschen, die es erleben müssen. Keine Rücksicht, ob es Kinder, Frauen, alte Menschen sind. Die Notwendigkeit und die Logik dessen, was den Erhalt von Ordnung, Strukturen oder was man auch immer dafür hält, benötigt, die Logik hat Folgeschäden die auf diese oder jene Weise legitimiert werden, in Kauf genommen werden und bei denen wir nur darüber nachdenken, wie können wir die Folgen lindern. Über Ursachen zu diskutieren, ist etwas für akademische Zirkel. Das ist bitter. Es ist bitter jetzt, wie es bitter damals war. Es ist beeindruckend, wie lapidar Matthäus die Geschichte von Herodes erzählt. Es ist genauso beeindruckend, wie bitter, wie wir heute die Realität immer wieder neu erzählen, uns immer wieder neu bewusst machen. Aber das, was Matthäus einwebt in die Geschichte von Herodes, die er so lapidar beschreibt, das ist etwas, was auch wir einweben dürfen, was wir mitnehmen dürfen aus der Weihnachtsgeschichte. Matthäus erzählt nämlich, dass die Logik der Welt, wie immer sie auch passiert, eines nicht schafft, nämlich den Grund unseres Vertrauens zu zerstören. Herodes könnte, wenn er es getan hat, konnte Menschen töten, viele Menschen töten, ja, Kinder töten. Aber die Wahrheit, den, der eine neue Zukunft in sich trägt, den kann er nicht töten. Der findet Wege, mit Hilfe findet er Wege, durchzukommen, weiterzugehen, die Wahrheit zu bewahren, die Hoffnung zu bewahren, die Hoffnung zu tragen durch dunkle, durch bittere Momente. Irdische Macht, irdische Logik, irdische Notwendigkeiten, irdische Pflichten, irdische Kollateralschäden. Wir können sie nicht negieren, sie sind da, schrecklich da, grausam da. Aber wir können wissen, dass all das, was geschieht, durchdrungen ist. Und zwar unabbrechbar durchdrungen ist von einer Botschaft, die von Weihnachten ausgeht. Manchmal trotzig, manchmal zuversichtlich. Manchmal ganz leise in allem Schmerz, den wir haben, wenn wir sehen, was geschieht. Und manchmal ganz laut, wie bei Tochter Zion, wenn wir es laut singen. Manchmal singen wir uns Mut zu, manchmal anderen. Aber wir wissen und vertrauen darauf, dass das, was wir singen, wahrer ist und nachhaltiger ist als all das, was wir erleiden müssen, im Großen wie im Kleinen. Diese Botschaft bleibt, auch am ersten Sonntag nach Weihnachten, bei Licht betrachtet, bei Licht, in dem nicht alles schön ist. Das Schöne bleibt, die Hoffnung bleibt. Und der Frieden Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.